Dann würde mich gleich am Anfang mal interessieren, wie Sie persönlich dazu gekommen sind, sich mit Gerda Lerner filmisch zu beschäftigen und vielleicht auch persönlich.
Also ich habe dazu mal, habe ich in England gelebt und da war ich immer mit einer Frauengruppe unterwegs, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie können wir wirklich aus unserem Innern selbstständig unsere eigene Wirkkraft sozusagen in die Welt bringen. Und da war eine Freundin von mir, die Elisabeth de Bold, die ist selber Gender-Spezialistin. Die hat dann uns empfohlen, mal die Bücher von Gerda Lerner zu lesen. Und da habe ich wirklich einfach mal angefangen, zuerst mit der Autobiografie Feuerkraut von Gerda Lerner. Und als ich das Buch las, da war ich so beeindruckt und begeistert von dieser Frau und von diesem Menschen. Also es war nicht nur das, was sie gemacht hat, was sie geleistet hat in ihrem Leben, sondern auch, wie sie es gemacht hat und wie sie da auch schon als junger Mensch die Dinge hinterfragt hat und die Dinge für sich eigentlich ganz unabhängig von dem Umfeld, in dem sie war, so richtig für sich sehr gut sortiert hat. Auch in einem Umfeld, das ja nicht einfach war für sie, weil sie ist ja in Nazi-Österreich groß geworden.
Ich bin da bei der Vorbereitung über ein Zitat von Gerda Lerner gestoßen. Und da sagt sie, jede Frau ändert sich, wenn sie erkennt, dass sie eine Geschichte hat. Und da würde mich interessieren, was für eine Bedeutung die Kenntnis von einer spezifischen Frauengeschichte heute hat für alle, die sich als Frauen verstehen.
Also mal vielleicht mal ganz persönlich gesagt, das Zitat, das kenne ich natürlich sehr gut und ich finde es auch sehr treffend, weil was es für Frauen macht oder was es auch für mich gemacht hat, ist, wenn Mann oder wenn Frau anfängt, sich mit der eigenen Geschichte zu befassen und zwar nicht mit der, die wir aus den Geschichtsbüchern kennen, sondern mit der, also wenn man anfängt auch zu lesen über Frauen, die in den letzten Jahrhunderten entweder tolle Schriftstellerinnen waren oder auch etwas bewegt haben, aber nicht nur diese Frauen, sondern auch die Frauen, die die Mütter waren und die Frauen, die während den Kriegen eben die ganze Gemeinschaft zusammengehalten haben, dann macht das etwas mit den Frauen, weil es stärkt einem, es gibt einem wie die Wurzeln, weil man plötzlich spürt, und das war auch bei mir der Fall und bei, weiß ich, von vielen anderen Frauen, die Gerda Lerner gelesen haben, dass man plötzlich die eigenen Wurzeln spürt. Plötzlich merkt man, man hat Ahnen, man hat Menschen, auf die man sich beziehen kann, Frauen, auf die man sich beziehen kann, weil das könnte, da wurde ja so viel unterbrochen in unserer eigenen Geschichte, und das meine ich jetzt nicht nur unsere Lebensgeschichte, sondern unsere Jahrhunderte, Jahrtausende lange Geschichte. Wir wussten nicht voneinander, wer jetzt da vorher da war. Bei den Männern war es ja zum Beispiel, bei den Philosophen ist das ja sehr schön zu sehen. Die Männer konnten sich immer aufeinander beziehen. Da hat man sich von Sokrates über Plato und dann ging es weiter, konnten sich bis heute beziehen sich die Philosophen auf ihre Ahnen. Und diese geschichtliche Leitlinie hatten wir einfach nicht, bevor das ganze Feld der Frauengeschichtsschreibung eigentlich ins Leben gerufen wurde.
Das heißt, so ein fehlendes Geschichtsbewusstsein verhindert dann auch oder erschwert so eine weibliche Subjektwerdung.
Genau, und eben eine weibliche Subjekt werden, weil sogar mit dem Feminismus ist es ja dann so, dass wir so wie kämpferisch werden und uns entweder gegen die Männer stellen und denken, wir werden jetzt unterdrückt. Aber so dieses wirklich zu spüren, also zum Beispiel, da war auch die Christiane von Pisan, das war eine Frau, die in der Renaissance gelebt hat, die hat tolle Bücher geschrieben, zum Beispiel über, wie hieß das schon wieder, The City of Ladies. Und die hat sich dann vorgestellt, wie würde eine Regierung aussehen, wenn jetzt Frauen da regieren würden. Also dieses kreative Denken, das war ja schon da, nur wussten wir nichts davon. Und unter welchen Umständen auch die Frauen sowas gemacht haben, da merkt man auch, wie viel Kraft die Frauen hatten.
Die Auseinandersetzung mit dem Patriarchat war ja auch ein wichtiger Teil von oder ein sehr wichtiger Teil von Gerda Lerners Wirken. Und inwiefern ist also eine spezifische Frauengeschichtsschreibung ein Gegenentwurf zu einem Patriarchat?
Es ist ein Gegenentwurf und gleichzeitig ist es so auch, das in die Realität zu bringen, was eigentlich in der patriarchalischen Weltsicht völlig verneint wird. Also in der patriarchalischen Weltsicht ist es ja einfach so, dass die Männlichkeit und die männlichen Werte überbetont werden und die weiblichen eher ein bisschen so verachtet werden oder nicht als wichtig gesehen werden. Und die Frauengeschichtsschreibung hat wie so ein Baum, der einfach da so ziemlich vernachlässigt dagestanden ist, der fängt an zu wachsen, der zeigt sich. Und das sollte eigentlich auch das Wertesystem verändern. Also weil die Werte, wie ich vorher schon gesagt habe, dass die Geschichtsschreibung eigentlich nur über Krieg und die großen Feldherren ging, das zeigt ja die Wertigkeit, die wir der Geschichte gegeben haben. Aber zum Beispiel zu fragen, wie ging es denn den Müttern oder wie ging es den Kindern oder wie haben die den Krieg erlebt? Das sind ja ganz, ganz, ganz starke soziale Fragen. Das ändert dann auch etwas mit unserem Bewusstsein in Bezug zu der Gegenwart.
Ich würde gerne noch jetzt mal ein bisschen auf das Leben von Gerda Lerner blicken. Und so politisch aktiv und in die Gesellschaft gewirkt hat sie ja eigentlich in den USA. Aber ihre Politisierung, die hat ja viel früher schon begonnen. Wie lässt sich der Prozess von ihrer Politisierung beschreiben?
Wie Sie schon gesagt haben, das hat ja schon sehr früh angefangen. Sie ist ja in Wien aufgewachsen, als in einer jüdischen Familie, eine sehr liberale Familie auch. Und das hat eigentlich schon, ich würde mal sagen, in ihrem eigenen Haus angefangen. Sie wurde da ja sehr stark politisiert, weil auch ihre Mutter war sehr bohemisch unterwegs und hatte auch schon bereits sehr feministische Ideen. Und ihr Vater war eher streng, eher konservativ, aber auch sehr verlässlich. Und dann war das natürlich auch die 30er Jahre, wo sich auch vieles in Europa auch entwickelt hat, wo sie auch gesehen hat, den Antisemitismus hat sie hautnah miterlebt, dann die ganze Wende von vor allem von Österreich, von einem sozialistischen Staat zu einem faschistischen Staat. Und sie hat das wirklich, wirklich hautnah miterlebt, wie die Menschen auch in ihrer Weltsicht gekippt sind, mehr oder weniger über Nacht, als Hitler in Österreich einmarschiert ist, war sie total schockiert, als junges Mädchen zu sehen, dass sozusagen ihre Nachbarn von Sozis zu Faschisten geworden sind. Und da war natürlich eine ganz starke politische Prägung und sie ist ja dann auch im Gefängnis gelandet, nicht wegen ihren illegalen Aktivitäten, sondern weil ihr Vater unter Druck gesetzt wurde. Aber ihre große Angst, dass sie im Gefängnis war, ist, dass es entdeckt wird, dass sie eben auch kommunistisch sehr aktiv war.
Und sie ist ja dann in die USA geflohen und hatte da erstmal, quasi musste davon neu anfangen. Wie ist ihr dann gelungen, so den Sprung zu machen von einer mittellosen Geflüchteten zu einer Akademikerin?
Also wie Sie sagen, sie kam da wirklich auf dem Schiff an und das muss man sich mal vorstellen. Da war auch, was dazu mal auch noch war, dass eine Frau, die alleine reiste, die durfte eigentlich nicht die durfte eigentlich keinen Schritt auf das amerikanische Land machen. Die musste dann auf dem Schiff versprechen, da wurde ihr Freund aufs Schiff gebracht und die mussten diesen Behörden versprechen, dass sie heiraten werden innerhalb einer Woche, weil eine unverheiratete Frau durfte in Amerika nicht einreisen. Das war so mal der Anfang. Und dann hat sie sich da durch verschiedene Jobs durchgeschlagen und ich würde mal sagen, was so ihr Rettungsanker war dann ihr zweiter Mann, der Karl Lerner, der ein Filmemacher war, wo sie eigentlich so wie so einen Hafen oder auch so einen Schutz gefunden hat, wo sie sich dann anfangen konnte, wieder zu entwickeln. Also sie hat ja dann viel geschrieben und hat dann aber, sie wurde dann Mutter, wie man dann so dazu mal einfach, das hat man nicht hinterfragt, und hat dann erst als 38-Jährige hat sie sich entschlossen, wieder an die Uni zu gehen und zu studieren. Sie hatte ja knapp noch die Abitur gemacht in Österreich und das kam dann auch so zufällig, dass sie eigentlich, was sie wollte, war, dass sie ihr Englisch verbessern wollte und hat sich dann einfach in so einem Geschichtsunterricht angemeldet. Und dann hat ihre Geschichtslehrerin eigentlich entdeckt, was sie für ein wahnsinniges Potenzial hat. Und da ist sie dann, hat sie tatsächlich mit 44 ihren Doktortitel gemacht und ist da und hat dann dort eben, und das waren ja dann auch so die 60er, 70er Jahre, da wird man ja gegenseitig beeinflusst, hat dann, wie gesagt, dass sie diese Geschichten historisch, also eine Historikerin wurde, hat sie einfach die ganze Zeit gemerkt, wo sind denn hier die Frauen? Da wird ja nicht über die Frauen etwas geschrieben und hat sich da dann weiterentwickelt.
Und mit dieser Frauengeschichtsschreibung, die sie ja dann ganz maßgeblich geprägt hat, wie ist ihr Einfluss da auf die Frauenbewegung und vor allem auf die zweite Frauenbewegung?
Sie hat ein Riesenwerk hinterlassen. Also dadurch, dass sie so spät angefangen hat. Also ich war vor 4 Jahren, ist es schon her, wurde ich eingeladen an eine Women Historian Conference in Toronto. Und da waren ungefähr 1000 Frauenhistorikerinnen und Historiker. Es gibt ja nicht nur Frauen, die Frauenhistoriker, es gibt auch Männer, die Frauenhistoriker sind. Und das wurde auch gesagt, das kann man eigentlich der Gerda Lerner verdanken, weil sie hat das offiziell in die akademischen Kreise eingeführt. Sie hat einen Masterskurs zusammengestellt am Sarah Lawrence College und hat das dann so sukzessiv, hat sie da viele, viele Studentinnen ermuntert, dieses Feld wirklich da zu forschen, Bücher zu schreiben. Und das hat sich jetzt mittlerweile in der ganzen Welt verbreitet. Was ich dann auch noch so ein bisschen miterlebt habe, ist, als ich auch den Film gezeigt habe, es gibt auch Frauen, Feministinnen von der zweiten, dritten Generation, die noch nie von der Gerda Lerner gehört haben. Also das ist dann so was wie so in Vergessenheit geraten worden. Und da war ich auch ein bisschen erstaunt. Und dann gab es noch das von der Gerda Lerner Perspektive her, worunter sie eigentlich ein bisschen auch gelitten hat in ihren letzten Jahren, wo sie noch da war, war das auch Women's History, dass sich das jetzt bei den meisten Universitäten gedreht hat in den Gender Studies. Und da war Gerda Lerner gar nicht glücklich darüber. Was sie gesagt hat, ist, dass es eigentlich viel mehr Zeit bräuchte, dass die Frauen noch für sich einfach forschen können, ohne dass das jetzt irgendwie so wie absorbiert wird in eine, weil Gender Studies hat ja dann auch mit Homosexualität und Gender-Identität zu tun. Aber sie wollte eigentlich noch viel tiefer in das Geschichtliche reingehen können.
Und so eine, also wie lässt sich sagen, wie lässt, hat sich vielleicht auch das, also das Selbstverständnis der Frauenbewegung verändert durch diese, durch die Forschung von Gerda Lerner oder so die, so auch das Bewusstsein quasi, wie man mit der Umwelt oder der Gesellschaft in Kontakt tritt?
Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt so ein bisschen so sagen wir mal, den jetzigen Feminismus anschaue, da habe ich, weil ich mich so stark mit der Gerda Lerner auseinandergesetzt habe, da fehlt mir manchmal schon auch zu dieser Bezug zur Geschichte. Weil der Bezug zur Geschichte macht einem übrigens auch großzügig und großherzig. Weil da ist man auch, da will man nicht dagegen sein. Und das hat die Gerda Lerner auch immer wieder betont. Sie hat gesagt, wir haben diese Welt zusammen erschaffen, Männer und Frauen. Und Frauen sind genauso verantwortlich wie die Männer. Natürlich gibt es dann ein Machtverhältnis. Aber lass uns jetzt die nächsten Schritte zusammen weitergehen und nicht dann gegen sein.
Ihren Film, den haben Sie ja, haben Sie genannt, Warum Frauen Berge besteigen sollten. Und was gibt das Wirken von Gerda Lerner mit auf den Weg, so mit auf den Weg für eine feministische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft heute?
Also der Titel basiert ja auf einem Gedicht, das sie geschrieben hat. Und das ist ein ganz schönes Gedicht, wo sie auch beschreibt, der Grund, warum Frauen Berge besteigen sollten, ist, weil die Steine unter den Füßen manchmal zu locker sind. Und deshalb muss die Frau sich auf ihre eigene Kraft beziehen. Weil wenn man den eigenen Weg geht, kann man sich nicht auf andere verlassen, man muss sich eigentlich auf sich selber verlassen. Und ich würde, wie ich vorher schon gesagt habe, ich würde sagen, dass Gerda Lerner mit ihrem Werk, also ich möchte fast, dass ihre Bücher eigentlich sowieso im Curriculum in der Schule, dass das einfach die jungen Frauen lesen, weil das macht sowas auch nicht nur vom akademischen Wissen her, dass man weiß, aha, es gibt auch Frauengeschichtsschreibung, sondern auch wirklich, dass man so richtig spürt, Geschichte geht auch innerlich ab, nicht nur äußerlich, nicht nur in die Museen gehen oder die Denkmale anschauen, sondern das ist was Inneres. Und das gibt einem eine Kraft zu spüren, wie viel da eigentlich hinter uns steht. Und das inkludiert die Gerda Lerner. Also so, man spricht ja immer von Helden und Heldinnen. Und für Frauen auch eine gewisse Beziehung zu ihren Heldinnen zu haben, kann auch was sehr Kraftvolles sein.